In dieser Sendung stelle ich Alben vor, die von meinem Umfeld als das beste Album seit Ausbruch der Corona-Pandemie gewählt wurden. Insgesamt habe ich 15 Einsendungen bekommen. Viele meiner Freundinnen meldeten mir dabei allerdings zurück, dass sie leider gar keine Alben mehr hören würden, sondern nur noch einzelne Singles. Darüber hinaus ist mir schon häufiger zu Ohren gekommen, dass viele KünstlerInnen ihre Songs nach kommerziellen Standards komponieren. Also zum Beispiel muss nach einer gewissen Sekundenzahl etwas, ja in Anführungszeichen, Spannendes passieren, damit die Leute weiterhören. Sie, Herr Dr. Professor Huber, Sie forschen dazu, welche gesellschaftlichen Funktionen das Musikhören heute erfüllt und welche Rolle hier die neuen Rahmenbedingungen im Web 2.0 spielen. Was können Sie uns denn auf Grundlage Ihrer Forschung über den Einfluss des Web 2.0 beziehungsweise ja, Streamingdienste wie Spotify und YouTube auf die Beschaffenheit der Musik selbst erzählen?
Ja, wie Sie schon richtig angemerkt haben oder wie Ihre Hörerinnen schon angemerkt haben, der Umstand, dass man ein Album hört und vielleicht, dass man es auch in einem durchhört, das ist eigentlich völlig aus der Mode gekommen. Das ist ein Relikt. Wer das noch macht, sind das Menschen so wie ich, alte weiße Männer, wenn man so möchte. Also jemand, der in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen ist, wo die Rahmenbedingungen eben so waren, dass man versucht hat, mit dem kleinen Budget, das man zur Verfügung hatte, möglichst viel aus dem rauszuholen, was verfügbar war. Und das war dann eben einfach ein Album und dann hat man sich eine Langspielschallplatte gekauft und hat dann eben üblicherweise 45 Minuten am Stück hören können und vielleicht auch noch die Texte gelesen, die dabei waren und so weiter. Das heißt, wir waren damals in einer Situation des Mangels gefangen und mussten einfach viel Zeit, Geld und Energie und vielleicht auch Know-how und Lebenserfahrung investieren, um überhaupt an die Musik zu kommen, die uns möglicherweise interessieren würde. Und heute ist das völlig umgekehrt. Heute sind wir konfrontiert mit einer Situation des musikalischen Überflusses, wo praktisch niemand mehr aus den neuen Generationen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, auf die Idee kommen würde, ein ganzes Album zu hören, wo doch nur vielleicht zwei Songs darauf interessant sind und auch von diesen zwei Songs vielleicht auch nur eine Minute von den 3,5 Minuten, die drauf sind. Das heißt, insofern hat sich das Hörverhalten massiv geändert, als man viel zielgerichteter hört und das, was die Engländer Cherry-Picking nennen, was früher nur unter Umständen möglich war, wenn man so Sampler gekauft hat oder Compilations, das ist heute das Übliche, dass man sich herauspickt von Künstlerin A, Künstler B, diesen, jenen speziellen Song, der ist interessant und der Rest ist völlig uninteressant, es sei denn, es passt irgendwann einmal in den Kontext. Aber das hat sich massiv geändert, vom Album hören zum Hören einzelner Tracks. Und ich würde nicht einmal das Wort Single dafür verwenden, sondern Single ist ja auch wieder ein bestimmtes Musikformat, das sich entwickelt hat, bevor die Alben überhaupt auf den Markt gekommen sind.
Mhm. Also Sie haben gesprochen von einer Gesellschaft des musikalischen Überflusses. Würden Sie dann also sagen, dass das Hörverhalten darüber einfach beeinflusst wird? Oder hat es auch was mit einer Vorliebe zu tun, eben jetzt keine ganzen Alben mehr hören zu wollen? Also ist das eine Schnelllebigkeit vielleicht auch des, weiß ich nicht, Verhaltens von HörerInnen zu sagen, ich habe jetzt gar keine Zeit, ein ganzes Album zu hören? Oder ist man da quasi komplett beeinflusst von dem Angebot, ja, wie das musikalische Angebot einfach derzeit gestaltet ist?
So beißt sich die Katze in den Schwanz. Das geht Hand in Hand, würde ich sagen. Zum einen ist es natürlich so, wenn ich, egal was mich musikalisch in irgendeiner Weise interessieren könnte, wenn ich das auf meinem Smartphone, das ich immer bei mir habe, innerhalb von 20 Sekunden sofort abrufen kann und mir anhören kann, kann ich sozusagen jedem Impuls nach Musik hören sofort und überall nachgehen. Das ist das eine. Das heißt, es gibt nicht mehr diese ritualisierten Hörverhaltensweisen, die wir früher hatten. Schallplatte kaufen, aus der Hülle nehmen, auflegen, anhören, umdrehen, zweite Seite anhören und so weiter, sondern man springt herum zwischen unterschiedlichen Impulsen, auch unterschiedlichen Bedürfnissen, die sich ergeben aus der extrem gesteigerten Kommunikation, auch über die sogenannten sozialen Medien. Das heißt, ich sehe irgendwo, jemand postet das oder ein TikTok-Video verwendet Schnipsel von einem Song aus den 70er Jahren. Dann kommt eben dazu, dass ein Kate Bush-Song aus den 80er Jahren, 70er Jahren plötzlich wieder Nummer 1 der Charts wird und so weiter. Das heißt, die Impulse und die Angebote, die ich bekomme, eine bestimmte Musik zu hören, sind unüberschaubar. Das ist eine Welle, die mich permanent jeden Tag überschwemmt. Und die Hauptaufgabe der heutigen MusikhörerInnen besteht eigentlich darin, so wie beim Tindern, ja, das rauszuwischen, was mich alles nicht interessiert, damit nur mehr dieser ganz kleine Prozentteil übrig bleibt, der für mich relevant ist und der mir gefallen könnte. Das ist, man ist hauptsächlich mit Aussieben und Aussortieren beschäftigt. Und da sind natürlich so Angebote wie Playlists von Streaming-Plattformen sehr hilfreich, ja, weil die sagen dann, okay, wenn dir das gefällt, könnte dir möglicherweise dieses und jenes auch gefallen, weil 37% derjenigen, die den Song gehört haben, haben auch den gehört und, und. Das heißt, schau dir das mal an, was dazu führt, dass man dann in einer gewissen Bubble bleibt und sozusagen nie aus dieser Welle rauskommt, was einem aber auch eine Hilfestellung verschafft in dieser Situation der permanenten Überforderung, weil man hat ja nicht nur die aktuelle Musik, sondern man hat ja auch die Musik verfügbar, die von Anbeginn an produziert wurde. Das ist ja auch eine neue Situation. Früher war es so, man hatte sozusagen eine bestimmte Art von Musik, konnte man im Laden kaufen. Alles, was 2 Jahre davor erschienen war, musste man schon bestellen. Das gab es gar nicht. Und heute habe ich die gesamte Popmusikgeschichte verfügbar im Internet, wo ich will. Und außerdem kommt permanent etwas Neues dazu, weil ja für jede Musikschaffende es keine Zugangsbarrieren mehr gibt. Ich brauche keinen Plattenvertrag mehr, um etwas produzieren, veröffentlichen zu können, sondern ich überlege mir was und stelle es ins Netz, so wie Billie Eilish. Und in einem von 1000 Fällen wird man dann ein Megastar und in ganz vielen Fällen ist das halt, trägt das zu diesem großen, grauen, weißen Rauschen des Überangebots an Musik im Netz bei, dass ich mir wieder freiräumen muss aus meinem Angebot, was mir alles auf den Schirm kommt, um wieder bei dem zu landen, was für mich relevant sein könnte.
Mhm. Also das hat ja eigentlich dann zwei Seiten. Zum einen gibt es ein Überangebot und quasi man hat einen Zugang zu aller möglichen Musik und gleichzeitig wird das aber durch ja, Algorithmen und eben, was Sie sagten, Playlists auch extrem eingeschränkt, wo man am Ende hinschaut. Das leitet eigentlich ganz gut über zur nächsten Frage, weil man ja nämlich aus der einen Richtung fragen kann, inwiefern diese Dienste, von denen Sie gesprochen haben, und das Internet allgemein Auswirkungen auf die Musik haben. Ich wollte jetzt nochmal in diese andere Richtung fragen, was sagt denn all das, was Sie gerade erzählt haben, über unsere Gesellschaft aus? Also ist es einfach eine Entwicklung von einer musikalischen Qualität hin zu Quantität oder deutet es vielleicht aber auch eben auf einen erleichterten Zugang zu Musik und dann auch auf einen Demokratisierungsprozess hin? Ist es positiv oder negativ zu werten, ist vielleicht die Frage, die dahinter steht.
Ich würde sagen, sowohl als auch. Ja. Also was Sie als Demokratisierung bezeichnet haben oder den leichteren Zugang, das ist selbstverständlich gegeben. Ja, das heißt, ich brauche kein Geld, ich brauche kein besonderes Know-how, ich brauche keinen großen Aufwand, um an Musik zu kommen, die mich interessiert und ich bin nicht gebunden an irgendwelche technischen Ausrüstungen oder auch die Erlaubnis meiner Eltern, die Musikanlage im Wohnzimmer spielen zu dürfen und. All das Dinge für Kinder der 70er Jahre war das total prägend. Ja? Man konnte nicht einfach Musik hören, wann und wo man wollte. Heute kann man das. Das heißt, zum einen ist der Zugang hochdemokratisiert, es ist auch das Angebot hochdemokratisiert, weil damals war es eben tatsächlich so, dass etwa 10% dessen, was den Plattenfirmen angeboten wurde, wurde auch tatsächlich akzeptiert. Und von diesen 10%, die nur akzeptiert wurden, waren wiederum nur 10% am Markt erfolgreich. Das heißt, praktisch 1% dessen, was der Kunstmarkt angeboten hätte, kam dann sozusagen beim Publikum an und 99% ist irgendwo verschwunden und wieder vergessen worden. Heute kommt aber 100% an. Das heißt, ich kann dadurch, dass alle mir was anbieten können, wählen aus einem riesigen Angebot, das möglicherweise früher die Plattenfirma mir vorenthalten hätte, obwohl es mich interessiert hätte. Gleichzeitig werde ich aber auch ganz viel mit Musik sozusagen konfrontiert, die mich gar nicht interessiert, die aber trotzdem im Internet ist und wo ich mich erst durcharbeiten muss. Das heißt, ein Vorteil und ein Nachteil, geht alles Hand in Hand. Das Problem, wie wir halt dann damit umgehen, ist zum einen, wir holen uns Hilfe und diese Hilfe ist dann halt einfach oft technisch generiert, die Algorithmen, die Sie angesprochen haben, wo man sich darauf verlässt, naja, in dieser Playlist weiß ich schon, dass das gut ist, oder zum Beispiel ein Radiosender mit einer tollen Radiomoderatorin, die mir immer wieder Musik anbietet, die mir gefällt. Das ist auch etwas, sozusagen das Radio ist nach wie vor, oder das Programmradio, das alte gute Programmradio ist nach wie vor sehr gefordert, indem es diese kuratierende Funktion, wenn sie die erfüllt, einfach dem Publikum, den Hörerinnen zur Verfügung stellt in ihrer Überforderung. Das ist das eine, damit man nicht sozusagen nur von der Technik und vom Internet und vom Algorithmus bedient wird.
Die kuratierende Funktion des Radios, das haben Sie schön formuliert. Ich habe in einem Interview mit einem Musikjournalisten beim Deutschlandfunk Kultur, wo wir gerade bei Radio sind, erfahren oder gehört, dass es eben gerade umgekehrt, und das ist aber eine sehr neue Tendenz, dass wieder ganze Alben produziert werden und eben auch vor allem sehr lange Alben. Also ich habe das auch festgestellt bei den Alben, die mir eingesendet wurden. Das sind teilweise Alben mit über 20 Songs gewesen und auch wirklich einige. Und genau in dem Zusammenhang fällt dann eben auch dieses Schlagwort Konzeptalbum. Ich meine, so ein bisschen sprechen Sie ja auch davon, oder habe ich in Ihrem Buch dann gesehen, von einer Renaissance von Vinyltonträgern, ne? Also dass es durchaus auch wieder in wird, sich so eine Platte zu kaufen und eben so ein ganzes Album dann anzuhören. Die eine Frage wäre so ein bisschen, wenn Sie das beantworten können, was versteht man eigentlich unter einem Konzeptalbum? Und das andere wäre, wie würden Sie diese Entwicklung einordnen? Also ist das eine rückwärtsgewandte Entwicklung oder woher kommt es, dass Leute wieder mehr das Bedürfnis haben, ganze Alben zu hören und auch zu produzieren?
Zum einen, ein Konzeptalbum ist etwas, wo Musikerinnen und Musiker versucht, sowas wie eine Aussage, eine Message, etwas Übergreifendes über ein längeres Werk zu transportieren. Und thematisiert bestimmte Dinge. Ein großer Klassiker davon ist zum Beispiel The Wall von Pink Floyd, wo es eben eine durchgehende Geschichte gibt und so weiter. Oder Tommy, die Rockoper von Who und so weiter. Also es gab schon im Laufe der Geschichte, vor allem in der Zeit der großen Rockbands, sehr oft die Idee, einen Erzählbogen über ein ganzes Album zu spannen und damit sozusagen die Songs jetzt nicht für sich alleine stehen zu lassen, sondern in einen Zusammenhang zu bringen, damit das sozusagen als Ganzes mehr ist als die Summe seiner Teile. Das ist sozusagen die Idee des Konzeptalbums. Und warum wird das heute wieder interessant? Weil es zu jeder, das kann man historisch sehr gut sagen, zu jeder historischen technischen Innovation gab es immer wieder eine Gegenbewegung. Das heißt, zur Digitalisierung gibt es die Gegenbewegung der Rückbesinnung auf analoge Tonträger, eben auf Vinylalben, sogar wieder auf diese guten alten Mixtapes, die wir früher hatten im Walkman, als sozusagen wieder sozusagen das Bedürfnis derjenigen, die jetzt überfordert sind mit dieser großen digitalen Vielfalt, Beliebtheit, mit dem Überangebot. Wenn ich weiß, okay, dieses Album von Kraftwerk, dieses Album der Beatles, dieses Album von Joni Mitchell, dieses Album von Lauryn Hill, ist in allen Umfragen als eines der besten der Popmusikgeschichte beschrieben. Und da kann ich mich drauf verlassen, wenn ich mir das höre, das kann ich mir im Ganzen anhören, das ist großartig, das ist toll. Das gibt so etwas wie Sicherheit in einer Zeit der allgemeinen Verunsicherung. Und so würde ich das gelesen haben, ja, dass sozusagen diese Konzeptalben sowas sind wie eine Antwort auf die Frage nach, worauf kann ich mich dann überhaupt noch verlassen in dieser Zeit, wo alle nur mehr darauf hinarbeiten, dass innerhalb der ersten 30 Sekunden so viel passiert, damit die Leute mindestens 30 Sekunden dranbleiben. Weil heute ist es ja so, dass ein Track dann abgerechnet wird, als digital abgespielt, wenn 30 Sekunden lang gehört wurde. Wenn der Hörerin, die Hörer bei Sekunde 29 aufhört zu hören, dann wird das nicht abgerechnet, dann gilt das als nicht gehört. Aber sobald es 31 Sekunden gespielt wurde, gilt es als der ganze Song gespielt. Und das ist natürlich dafür, wie Musik heute geschaffen wird und wie sie ausschaut und mit welchen ästhetischen Mitteln da gearbeitet wird, ist das natürlich von massivem Einfluss.
Mhm. Ja, dann könnte man die Produktion von langen Alben auch schon fast als so einen kleinen Widerstandsakt beschreiben.
Genau.
Und leider können sich sie aber wahrscheinlich auch nicht alle Künstlerinnen leisten, die eben noch nicht so ein Publikum haben, dass sie sicher gehen können, dass das Album dann auch gehört wird. Also wahrscheinlich ja, machen das vielleicht eher KünstlerInnen, die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Aber das ist jetzt eine völlig unbelegte Vermutung.
Das würde ich gar nicht sagen, weil man kann ja heute ohnehin mit Tonträgerverkäufen oder mit Verkauf von Musik ohnehin nicht mehr Geld verdienen. Also das ist eine extreme Minderheit, die mit der Musik über Streaming-Plattformen, die so oft gestreamt werden, dass sie dadurch signifikante Einkünfte erzielen können. Was heute sozusagen wiederum, was früher schon einmal war in den 60er Jahren, was heute wieder die Funktion von Tonträger oder aufgenommener Musik ist, geht dahin, dass das eine Art Visitenkarte ist oder ein Teaser oder etwas, das einem interessant macht oder eine Anhängerschaft bringt, die dann hoffentlich ins Konzert kommt und ein Konzertticket bezahlt und vielleicht dort auch beim Merchandise-Stand ein T-Shirt kauft, weil das sind Dinge, von denen die Künstlerinnen noch Einkünfte generieren können und von denen sie leben können. Vom Verkauf von CDs oder Streaming über Spotify, das ist eine extreme Minderheit, die davon überhaupt noch leben kann.
Da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen in diesem Bereich, den Sie ja auch sich anschauen, wenn Sie sich Musik anschauen und das Hörverhalten der KonsumentInnen von Musik, dass es da auch immer soziale Ungleichheiten festzustellen sind. Und Sie berufen sich da auf den Soziologen Pierre Bourdieu an vielen Stellen. Und in diesem Kapitel analysieren Sie, inwiefern das Musikverhalten als Hinweis auf soziale Ungleichheit interpretiert werden kann. Also was die Frage wäre, was haben Sie da herausgefunden, ganz allgemein? Und ja, lässt sich ein bestimmtes Hörverhalten wiederum bestimmten Milieus zuschreiben? Welche Rolle spielen darin Merkmale wie Geschlecht, Alter, Bildung und so weiter?
Ja. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass wir die Musik, die wir hören, nicht aus freien Stücken wählen. Also wer das glaubt, der gibt sich eine Illusion hin. De facto ist es so, dass wir sehr stark beeinflusst sind von den Erlebnissen, die wir in den ersten Lebensjahren haben. Und wenn zum Beispiel jemand nicht im Alltag die Erfahrung gemacht hat, dass es interessant ist, in die Oper zu gehen oder dass klassische Musik schön ist oder dass man vielleicht Jazz-Alben zu Hause hat und dass Jazzmusik gehört wird, dann ist die Chance, dass man das später einmal noch schätzt und sich intensiv damit auseinandersetzt, relativ gering. Das heißt, es gibt bestimmte Arten von Musik, die darauf hinweisen, wenn das jemand hört oder vielleicht sogar selbst praktiziert, dass das Menschen sind, die aus einem bestimmten Milieu kommen, wo das stattfindet. Es gibt Milieus, wo das gar nicht stattfindet. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass über das, was in der Schule passiert oder später dann über die Peer Group oder über die Einflüsse im Internet, dass man dann noch dahin kommt. Das ist relativ unwahrscheinlich.
Also Sie würden sagen, oder Sie haben das herausgefunden in Ihrer Forschung, dass der Haupteinfluss viel früher stattfindet und dass man in der Schule quasi gar nicht mehr so viel bewirken kann.
Ja, Bourdieu sagt, die Schule macht nichts anderes, als das zu verstärken, was vorher schon angelegt war. Ja, und das kann man in der Musik jetzt nicht so extrem sagen, aber tendenziell stimmt es sehr wohl schon. Denn wenn Sie sozusagen Klavier lernen wollen, dann müssen Sie sozusagen schon ein familiäres Umfeld haben, das zum einen das Geld hat, die Zeit hat und auch die sozusagen die Muße hat und auch das wertschätzt, dass man da investieren muss, einiges darin, dass man das auch gut spielen kann. Also es geht vor allem um die musikalische Selbsttätigkeit, ums Musizieren bei diesen Geschichten, aber sehr wohl auch ums Musik hören, weil diejenigen, die sozusagen Klavier gelernt haben, Geigen gelernt haben, die hören das dann auch, die gehen dann auch in ein entsprechendes Konzert. Wenn jemand nie sich mit klassischer Musik auseinandergesetzt hat, ist die Chance, dass er oder sie in die Oper geht oder in ein Symphoniekonzert später dann relativ gering.
Mhm. Ich glaube, Sie hatten auch geschrieben, dass dieser Faktor Wohnortgröße auch eine besondere Rolle spielt. Können Sie da vielleicht noch was zu erzählen?
Das ist vor allem in Österreich. Österreich ist ja dadurch geprägt, dass wir in Wahrheit nur eine Metropole haben, nämlich Wien mit 2 Millionen Einwohnern und dann eine Handvoll mittelkleiner Städte und ganz viele Menschen in Österreich aber in ruralen Gebieten wohnen, also in ländlichen Gebieten, wo es relativ dünnes kulturelles Angebot gibt. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie diese Menschen die kulturellen Angebote wahrnehmen, was man hört, woran man gewöhnt ist und was einem im Endeffekt auch gefällt. Weil gefallen tut mir sehr oft die Musik oder diese kulturellen Angebote, zu denen ich Zugang habe und die ich mir oft anhören kann. Und wenn ich keine Chance habe, eine Oper zu hören, weder von der Familie her noch von dem geografischen Umfeld, wo ich bin, dann muss ich schon sehr viel Aufwand betreiben, um das irgendwie genießen zu können. Und das zeigt sich dann halt einfach in den Umfragen, dass die Menschen, die am Land in Österreich wohnen, eher eine Musik hören, die dort für diese Gegenden typisch ist, nämlich eben Volksmusik und Schlager, mehr als in der Stadt.
Ich hätte zu diesem Bereich Ungleichheit auch noch einen persönlichen Eindruck, den ich teilen wollte. Also ein Anlass auch, warum ich diese Sendung machen wollte, ist so ein bisschen, dass ich oft die Erfahrung mache, tatsächlich Männer in meinem Umfeld zu haben, die sehr, sehr viel Musikwissen haben oder sehr viel über, sage ich jetzt mal, Musikhistorie auch wissen, sich da einfach auskennen, schnell MusikerInnen zitieren können und irgendwie ja Verweise auf andere KünstlerInnen dann geben können. Das ist jetzt ein ganz persönlicher Eindruck, den man nicht verallgemeinern kann. Ich würde mich jetzt persönlich eigentlich auch als sehr musikinteressierte Person beschreiben, habe aber irgendwie einen Zugang, der dann einfach sich quasi die Musik selber anhört, aber sich gar nicht weiter jetzt groß mit den Hintergründen beschäftigt. Das wollte ich mit dieser Sendung jetzt mal ändern, indem ich dachte, ich wandle diesen Frust irgendwie mal in was Produktives, lass mir mal Sachen zuschicken und recherchiere dann einfach mal zu den Leuten. Und das war am Ende auch tatsächlich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob Sie diese Wahrnehmung irgendwie einordnen können oder ob Sie vielleicht auch eine Art geschlechtsspezifisches Hörverhalten feststellen konnten.
Das ist sicher auch geschlechtsspezifisch sozialisiert, insofern als das eine Art von Verhaltensweisen ist, die bei Männern einfach positiv bewertet und honoriert wird. Also viel stärker als Frauen. Es wird von Männern viel öfters erwartet, dass sie Informationen liefern können, dass sie sozusagen sich auf der Faktenebene bewegen und dann eben auch Querverweise liefern können, dass sie genau wissen, wer waren die Mitglieder jener Band und wann ist John Frusciante zu den Red Hot Chili Peppers gekommen und wer war vorher und wie lange war er nachher und so weiter, all diese Dinge. Und Jungs wissen das, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, das zu wissen, bringt ihnen in ihrer Peergroup Vorteile. Mädchen oder junge Frauen werden damit wahrscheinlich eher irgendwie Stirnrunzeln ernten bei ihren Freundinnen oder in ihrer Peergroup, wenn sie mit derartigen Faktenwissen brillieren wollen, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Einfach weil es in der Sozialisation so gelernt wurde, dass Musik hören bei Mädchen viel stärker etwas mit Emotionen zu tun hat, mit Moodmanagement, mit Bewältigung von Liebeskummer, was auch immer. Ja? Und Jungs ist das oft ja auch total peinlich, sozusagen von Songs berührt zu werden, weil sie immer in ihrer Sozialisation sanktioniert wurden, wenn sie Emotionen gezeigt haben zur Musik. Bei Mädchen ist das ganz anders. Und natürlich spiegelt sich das dann wieder, wie man mit der Musik umgeht, was man aus der Musik, die ja ein sehr breites Angebot bringt für uns, was wir mit ihr anfangen können, was man sich daraus nimmt für das eigene Wohlbefinden und wie man das wieder in die Kommunikation einfließen lässt.
Mhm. Dann würde ich gerne zum einen den Bogen so ein bisschen zum ersten Teil unseres Gesprächs wieder schlagen und so ein bisschen auch in die Zukunft blicken. Also zu Beginn hatten Sie ja sehr ausführlich beschrieben, wie sich das Musikangebot verändert hat, wie das sich auswirkt auf die Musik an sich, aufs Hörverhalten. Halten Sie Teile der Entwicklung für problematisch? Und sollte Ihrer Ansicht nach der Einfluss zum Beispiel auf die Musikindustrie, sollte da mehr Einfluss darauf genommen werden, wie sich Musikindustrie entwickelt? Welche Konsequenzen sehen Sie zum Beispiel mit Blick auf, ja, Sie schreiben ja pädagogische Bereiche wie zum Beispiel Musikvermittlung?
Grundsätzlich tue ich mir als Soziologe ein bisschen schwer, Bewertungen vorzunehmen und zu sagen, das finde ich gut und schlecht und das ist verdammenswert und das sollen wir fördern. Was ich aber schon sagen kann, und dazu stehe ich auch, dass Musik sehr wohl auch etwas sein soll, das erhalten bleibt, das sich weiterentwickelt und das auch für zukünftige Generationen noch interessant und vielfältig sein soll. Und wenn es Entwicklungen gibt, die von dieser Vielfalt weggehen und hin zu einer einheitlichen Formatierung und zu einheitlichen Mainstream-Entwicklungen geht, dann ist das einerseits schade für die Hörerinnen und Hörer. Und das andere ist natürlich, dass ich es sehr bedenklich finde, wenn junge Musikschaffende einfach nicht mehr von ihrer Musik leben können. Das finde ich hochbedauerlich. Und wie wir vorher gesagt haben, dass ja über das, was aus Streaming-Plattformen an Einkünften generiert wird, für 99% mindestens derjenigen, die diese Streaming-Plattformen mit ihren Inhalten beschicken, einfach nicht profitabel ist, sondern dass sie das einfach machen müssen, nur um gesehen zu werden und über Umwege dann die Menschen ins Konzert zu bekommen, damit sie von dort Einkünfte generieren können, das finde ich eine schwierige Situation. Ja, also da würde ich mir wünschen, ich kann jetzt nicht sagen, wie man das schaffen kann oder wie das gelingen kann, aber ich würde, sagen wir mal so, es würde mich erfreuen, wenn Musikschaffende auch in Zukunft von ihrer Musik stärker leben könnten und wenn das nicht nur eine Handvoll Superstars sind, sondern wenn das eine Demokratisierung auch in dieser Hinsicht geht, dass die Einkünfte aus der Musik breiter verteilt werden und dass vielleicht auch mehr Diversität hineinkommt und dass auch jene damit Erfolge feiern können, die vielleicht nicht unbedingt sehr am Mainstream orientiert sind.
Sagt Professor Dr. Michael Huber vom Institut für Musiksoziologie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Ich danke Ihnen für das Gespräch.